Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Der Kern meines Textes ist der Gedanke, dass ein Krieg nicht einfach aufhört, wenn die Waffen nicht mehr benutzt werden, dass ein Krieg für die Überlebenden immer weitergeht. Und ich wollte einfach zeigen, in welchem Zustand man als Kriegsüberlebender immer denkt. Denn es ist wirklich bei mir so, dass auch wenn ich mich durch die Straßen bewege, ich wirklich immer wie so ein Flüstern im Hinterkopf diese Idee habe, wo würde ich mich verstecken, wenn jetzt der Beschuss anfinge.
Der Schriftsteller Tian Sila, 1981 in Sarajevo geboren. Gestern wurde er mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet für seinen Text »Der Tag, an dem meine Mutter verrückt wurde«. Es gab einige Kandidatinnen und Kandidaten, die auch preisverdächtige Texte vorgetragen haben und die Juroren auch damit in Begeisterung versetzt haben. Und es wurden ja auch noch 4 weitere Preise vergeben, auch der Deutschlandfunkpreis zum Beispiel an Dennis Pfabe. Und seit Mittwoch vor Ort beobachtet hat das Literaturspektakel meine Kollegin Wiebke Poromka, die immer noch in Klagenfurt ist. Hallo Wiebke.
Hallo, guten Morgen.
War denn diese Entscheidung, dass Tian Sila den Preis bekommt, dann doch irgendwie eine Überraschung vor Ort?
Nein, das war eigentlich keine Überraschung. Und das gleich aus mehreren Gründen. Tian Sila, der hat ja bereits einige Romane veröffentlicht, zuletzt im vergangenen Sommer den autobiografisch grundierten Roman Radio Sarajevo. Und der galt bereits im Vorfeld als einer der Favoriten dieser Tage der deutschsprachigen Literatur. Sein Text, Der Tag, an dem meine Mutter verrückt wurde, der wurde auch wirklich sehr einhellig gelobt von der Jury schon am Donnerstag nach der Lesung. Und dann, und das ist eigentlich das Wesentliche, ist das wirklich einfach ein sehr guter, ein sehr eindrücklicher, ein sehr überzeugender Text. Insofern war das eine gute Entscheidung.
Wir können ja mal den Anfang dieses Textes hören, dann hat man auch schon so ein bisschen Gespür, was das eigentlich ist.
Meine Mutter wurde am 12. August 2007 verrückt. Ich war zu Besuch vorbeigekommen, weil ich etwas Bestimmtes mit meinen Eltern feiern wollte. Und kaum hatte ich die Wohnung betreten, als meine Mutter mich am Arm ergriff und zum Esstisch führte. Ich hatte nicht einmal Zeit, die Schuhe auszuziehen, dabei waren wir Bosnier. Setz dich, sprach sie. Setz dich, wir müssen reden. Kurz dachte ich, sie würde mir eröffnen, dass sie an Krebs erkrankt sei oder dass sie vorhätte, meinen Vater zu verlassen. Aber ihr Blick war so erzürnt, dass es eigentlich um etwas gehen musste, was ich verbrochen hatte. Doch was, außer meiner Berufswahl fiel mir nichts ein. Und über die sprachen wir nicht mehr. Meine Eltern verdammten mich zwar weiterhin dafür, dass ich Lehrer geworden war, doch immerhin verschonten sie mich inzwischen mit ihren Gehässigkeiten. Sie selbst waren gescheiterte Akademiker, eine Germanistin und ein Bibliothekswissenschaftler, die vor dem Krieg nach Deutschland geflohen waren, um festzustellen, dass ihre kommunistischen Doktortitel hier wertlos waren. An dem Tag, als meine Mutter verrückt wurde, war sie seit etwa einem Jahr arbeitslos, mein Vater noch länger. Dieser Niedergang hatte den steinernen Hochmut der beiden jedoch nicht brechen können und sie blickten auf Lehrer herab wie Mitglieder eines Symphonieorchesters auf Straßenmusikanten.
Der Anfang des Gewinnertextes beim Wettlesen um den Ingeborg-Bachmann-Preis war das von Tian Sila vorgetragen und Wiebke Poromka ist noch in Klagenfurt. Wir haben ihn ja vorhin auch im O-Ton gehört, wo er gesagt hat, der Krieg endet nie. Mhm. Darum geht es auch in diesem Text, nicht, dass das Echo eigentlich dieser traumatisierenden Erfahrungen bis in die Gegenwart einfach immer weitergeht.
Genau, darum geht es, wie diese Traumata nicht nur eine Familie zerbrechen lassen, nicht nur die Eltern zerbrechen lassen. Der Vater, der ist ja im Grunde ebenso verrückt oder versehrt wie die Mutter. Der sammelt alte Elektrogeräte in der Hoffnung, man könne sie noch reparieren. Also eine klassische Ersatzhandlung im Grunde oder Verschiebung, weil die eigene seelische Versehrtheit eben nicht mehr zu heilen ist. Und der Sohn wiederum, das ist wirklich das sehr bewegende Ende dieses Textes, der hat so einen Mann, der sagt nämlich schon während des Krieges immer zu sich in so einer Art Selbstbeschwörung, bleib da, also im Sinne von brich nicht auseinander, so wie deine Eltern auseinanderbrechen. Und das Erstaunliche an diesem Text von Tian Sila, trotz dieser Thematik, ist dieser Text voller Humor. Man hat es gerade schon an dieser kleinen Passage gehört über die Schuhe, die er noch nicht einmal ausziehen kann, obwohl sie doch Bosnier sind. Dieser Humor, der wird da zum wesentlichen Mittel, um dieses Ungeheuerliche des Krieges und seiner Folgen überhaupt erzählen zu können.
Also ein sehr berührender Text und man kann ja gespannt sein, denn er ist ja ein Ausschnitt aus einem Roman, der in zwei Jahren erscheinen soll. Also ich bin gespannt, wie dann der ganze Text ist. Und ich hätte ja nach der Begeisterung der Juroren eigentlich auch noch auf ein paar andere Kandidaten getippt. Einige sind auch bedacht worden, zum Beispiel Johanna Seebauer, eine Österreicherin, die hatte mal was Lustiges vorgetragen und man merkte dann den Leuten ja auch an, dass die Lachbereitschaft sehr groß war. Hören wir uns den Text mal kurz an.
Am Ende war der Pertag schuld. Nicht immer kann man das, was einem so widerfährt, in seinem Leben an aus den Fugen geratenem, im Nachhinein noch erklären. Aber in diesem Fall besteht kein Zweifel. Der Pertag war schuld an allem und dies hier ist der Grund. Er kam herein in die Redaktion, ein dröhnend heißer Julitag war es, das weiß ich noch, alle Fenster hatten wir aufgerissen. Er kam herein, der Pertag, wie immer in großer Eile den Weg durch den Großraum hinüber zu seinem Einzelbüro mit großen Schritten nehmend, wie immer telefonierend.
Das war ein Ausschnitt aus Das Gurkerl von Johanna Seebauer. Die hatte die Lacher auf jeden Fall auf ihrer Seite und hat eben gleich zwei Preise bekommen. Zu Recht, Wiebke Poromka?
Ja, das war eine wirklich im besten Sinne überdrehte Satire auf die Mechanismen dieser medialen Empörungsspiralen, gespickt mit sehr viel Situationskomik und absurdem Humor. Wirklich ein österreichischer Text, kann man wohl sagen.
Und dann hat ja auch Deutschlandfunk einen Preis vergeben an den Autor Dennis Pfabe, der auch schon als Romanautor eigentlich bekannt war. War das eine gute Wahl?
Ja, interessant vor allen Dingen, dass das ein Text war, in dem es ähnlich wie in dem Text von Tijan Sila um die Möglichkeit oder Unmöglichkeit seelischer Reparaturen geht, wenngleich das Setting bei Dennis Pfabe ein ganz anderes ist. Bei Dennis Pfabe treffen wir den Erzähler in einem Baumarkt und bald wird klar, es handelt sich auch um eine Art Ausweichbewegung. Dieser Erzähler bestellt mehr und mehr Materialien, die er zu brauchen meint, um ein Haus zu sanieren, von dem dann immer anschaulicher geschildert wird, in was für einem desolaten Zustand es sich befindet. Und irgendwann wird dann aber klar, dieser Erzähler versucht, eine Ordnung zu schaffen, etwas in Ordnung zu bringen, während das Eigentliche, die eigentliche Katastrophe eben nicht in Ordnung zu bringen ist. Denn ganz offenbar hat seine Frau, die nun allein zu Hause trauert, eine Fehlgeburt erlitten. Die Möglichkeit einer Ordnung, oder heißt dieser Text auch. Und ja, das ist eine Erzählung über Trauerarbeit.
Also viel um Schmerz und Traumata bei diesem Wettbewerb. Ist denn jemand leer ausgegangen, der eigentlich unbedingt auch hätte bedacht werden müssen mit einem Preis?
Ja, absolut nicht nachvollziehen kann ich, dass Henrik Santow für seinen Text Treppe aus Papier keinen der Preise bekommen hat. Dieser Autor ist für mich wirklich die Entdeckung des Wettbewerbs. Ich kannte ihn vorher nicht. Und man könnte auch noch zwei, drei andere Namen nennen. Etwa Olivia Wenzel, die hat einen sehr lustig, nicht nur vordergründig lustigen Text geschrieben und provokanten Text über das Begehren junger Mütter. Die hätte durchaus eine Auszeichnung verdient, genauso wie der Beitrag von Midia Mahmoud, der Sprache aufbricht, zersplittern lässt, eben weil auch Identitäten nicht in klare Sprachmuster gegossen werden können. Und darum geht es in diesem Text. Und man muss schon sagen, die Jury hat in der Tendenz sich dann eher für die ästhetisch konventionellen Texte entschieden.
Es gab ja, also man hatte ja schon den Eindruck, dass es so krasse Themenblöcke gab, geradezu wiederkehrende Motive bei den Texten. Fehlte da irgendwas? Oder?
Ja, so ein bisschen diese Vater-Mutter-Thematik, die war relativ dominierend, die ist ja ohnehin immer sehr dominierend, dass die Präsenz der Vergangenheit in unserer Gegenwart war auch so einer dieser großen Themenblöcke. Was aber fehlte und was ich auch ein wenig enttäuschend fand, das waren die Krisen der Gegenwart, also sowas wie Rechtsruck, Klimawandel. Es ging zwar in vielen Texten um Krisen, aber oft blieben die dann doch eher in so einem privaten, familiären Raum.
Jetzt ist ja bei diesem Wettbewerb das Beeindruckende, dass die Kandidaten da sitzen und lesen und anschließend wird öffentlich vor laufenden Kameras über den Text diskutiert. Und da ist die Jury also ganz wichtig. Es gab da einige Veränderungen. Insa Wilke hat aufgehört. Jetzt ist Klaus Kastberger der Juryvorsitzende. Wie waren denn so die Debatten? Wie war die Stimmung und das Niveau?
Am ersten Tag war es sehr brav, sehr ausgewogen. Da habe ich mich tatsächlich ein bisschen gewundert, vor allen Dingen über Klaus Kastberger, der ja sonst doch so durch eine gewisse Ironie, durch Witz, durch intellektuelle Brillanz auch hervorgestochen ist. Das wurde dann in den folgenden Tagen etwas lebendiger, polemischer, aber tatsächlich nicht so ganz besonders analytisch und intellektuell. Das verblieb oft in so einem anekdotischen oder geschmäcklerischen.
Und dieses öffentliche Diskutieren, also dass man quasi vor laufenden Kameras, vor Publikum auch seine Überlegungen und seine Kriterien bloßlegt, das ist ja quasi das Gegenteil dessen, was so in den letzten Wochen diskutiert wurde, als es um Juryentscheidungen ging, Stichwort Literaturpreis, internationaler Literaturpreis, das Haus der Kulturen der Welt. Was verändert sich denn, wenn das alles so öffentlich diskutiert wird?
Der eine Aspekt ist, und das finde ich auch sehr wichtig, weil die Lesenden ja jeweils auch noch zuhören und dort sitzen in dem ORF-Theater, die Diskussion wird in der Regel respektvoller und das kann ja in Diskussionen nie schaden. Ich würde aber nach der Erfahrung der vergangenen Tage, und das habe ich im Vorfeld so ein bisschen anders eingeschätzt, doch sagen, so wirklich transparenter diskutiert wird im Grunde nicht. Das hatte Klaus Kastberger zwar in seiner Eröffnungsrede nochmal angekündigt, dass das so sein wird, aber gerade solche rhetorischen Mittel wie Polemik oder Witz, das sind dann eben doch rhetorische Mittel, in die sich so eine bestimmte Intention dann doch mal kleiden oder verkleiden kann. Das war also nicht so wahnsinnig transparent und wo die Transparenz, wenn sie denn da war, wirklich in absolutes Chaos umgeschlagen ist, in meiner Wahrnehmung jedenfalls, das war gestern, als die Preise vergeben wurden, eigentlich nach einem vermeintlich sehr objektiven Punktesystem, das die Jury vergeben konnte. Und jedenfalls mir und den Umsitzenden ging es so, das haben wir wirklich überhaupt nicht mehr durchschaut, wie sich da die Punkte zusammengezählt haben, worüber genau abgestimmt wurde jeweils. Das war wirklich chaotisch, da müsste man, glaube ich, nochmal drüber nachdenken.
Wie ist das denn überhaupt? Also dieser Wettbewerb, den gibt es jetzt seit 48 Jahren. Auch in Corona-Zeiten hat man das digital weitergemacht. Also der gehört schon fast unter Artenschutz gestellt. Aber ich dachte auch, man hat ja da auch große Namen sind da aufgetreten. Ich habe ja ein paar am Anfang genannt. Ist das immer noch so oder hat man den Eindruck, das ist jetzt doch immer mehr so eine Art Nachwuchswettbewerb geworden?
Ja, das ist auch ein bisschen mein Eindruck, aber es ist natürlich auch ein Risiko, hier bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur aufzutreten, weil es gibt eben keine Preisgarantie, auch nicht für etablierte Autoren. Und auch wenn die Diskussion in der Tendenz moderater geworden ist in den vergangenen Jahren, dann kann natürlich ein Text und damit vielleicht auch eine gesamte Ästhetik doch scharf kritisiert werden. Und das ist natürlich nur verständlich, dass etabliertere Autorinnen und Autoren sich dem vielleicht nicht aussetzen wollen. Aber für mich als Literaturkritikerin ist es natürlich gerade spannend, wenn ich hier auf Namen treffe, die ich vielleicht vorher noch nicht gehört habe.
Wiebke Poromka über die 48. Tage der deutschsprachigen Literatur, die gestern mit der Verleihung des Ingeborg-Bachmann-Preises an Tian Zieler zu Ende gegangen sind. Vielen Dank, Wiebke, für diese Eindrücke.
Ja, viele Grüße nach Berlin.
Und ein ausführliches Gespräch mit dem Preisträger und viele andere Porträts und Lesungen finden Sie auch in unserer Audiothek.